Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Ich heiße Ronaldo und ich darf heute weitermachen in unserer Predigtreihe. Gott, was sagst du eigentlich dazu? Und in dieser Predigtreihe gucken wir so ein bisschen uns ja Begriffe des christlichen Glaubens an und unsere liebe Dani, also die, die vorhin auch die Moderation gemacht hat, hat darüber gesprochen, dass Jesus der Retter und der Herr ist. Und wir beschäftigen uns heute mit der, ich glaube, wohl kontroversesten Glaubensaussage des Christentums. Nämlich, dass Jesus der einzige Weg ist. Das ist auch der Titel meiner Predigt, Jesus der einzige Weg. Ja, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn ich das jetzt mal so droppe, sagt man auf Neudeutsch. Vielleicht denkst du dir, Amen, das habe ich erwartet in der Kirche, Jesus der einzige Weg. Amen. Aber vielleicht sitzt du hier und sagst nicht Amen, weil du dir denkst, da habe ich Bauchschmerzen mit. Und es ist tatsächlich so, dass wir in einer Zeit leben, die sehr stark vom Pluralismus geprägt ist. Ja, wir alle haben so unsere eigene Meinung, unsere eigene Wahrheit. Und es gibt so ein Credo in unserer Zeit. Und das Credo unserer Zeit heißt, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und es gibt eine Geschichte, die wunderbar das zum Ausdruck bringt, was so eigentlich schon fast Konsens ist in unserer heutigen Gesellschaft. Und ich habe euch mal eine indische Parabel mitgebracht und einen Elefanten. Ich dachte, ich bringe euch ein Elefantenbild mit, ein Bild von einem Elefanten und nicht einen echten Elefanten, weil das wäre ein bisschen eng hier. Auf jeden Fall, vielleicht kennst du diese Geschichte. Eine Parabel ist eine Geschichte, die eine tiefere Botschaft vermitteln möchte. Und man benutzt das Bild eines Elefanten und sagt, dieser Elefant steht für die Wahrheit. Und dann werden blinde Männer zu diesem Elefanten geführt, die noch nie einen Elefanten gesehen haben. Und die einen betasten die Beine des Elefanten, die anderen den Rüssel, die anderen die Stoßzähne, wieder ein anderer den Schwanz des Elefanten. Und dann werden diese blinden Männer gefragt, ja, wie ist denn eigentlich so ein Elefant? Und die Füße des Elefanten betastet, sagt, oh, ein Elefant ist wie ein Baumstamm. Und wieder ein anderer sagt, nein, ein Elefant ist wie ein Speer. Und der andere sagt, hör mal, also ihr liegt alle komplett falsch, ein Elefant ist ein Fächer. Die Moral von der Geschichte ist, alle haben recht, weil alle haben ja irgendwie was ertastet. Sie haben nicht die Wahrheit im Ganzen gesehen, aber sie haben so ein Stück weit etwas von der Wahrheit, naja, erspürt. Und vielleicht hast du im Gespräch mit anderen Leuten oder vielleicht hast du das selber mal gesagt, naja, wir glauben ja alle an denselben Gott und alle Wege führen irgendwie zu Rom, beziehungsweise alle Wege führen irgendwie zu Gott. Aber der christliche Glaube geht tatsächlich von dieser intoleranten Aussage aus, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Das ist nicht, weil wir gerne intolerant sein möchten, weil wir Leute ausschließen wollen. Nein, darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir im Neuen Testament lesen, dass Gott selber, die Wahrheit selber auf diese Erde kam, uns die Augen geöffnet hat, damit wir nicht mehr ertasten oder erspüren müssen, wie Gott ist, sondern Gott hat sich uns gezeigt und wir können ihn sehen und seinen Namen nennen. Amen. Und um hier tiefer zu gehen, um fest zu werden in dem, dass Jesus der einzige Weg ist und was das bedeutet, dass er der einzige Weg ist, möchte ich gemeinsam mit euch Johannes Kapitel 14 lesen. Und ich möchte dich einladen, deine Bibel aufzuschlagen, wenn du eine Bibel dabei hast. Wenn du keine Bibel dabei hast, dann nutzt deine Bibel-App. Und wenn du auch keine Bibel-App dabei hast, dann schau gerne hier auf die Folie hinter mir. Mir ist wichtig, dass du das, was ich sage, mit der aufgeschlagenen Bibel liest. Weil ich glaube, dass Gottes Wort Wahrheit ist. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann werde fest in den Wahrheiten des Wortes Gottes. Werde fest darin, wenn du mit Menschen aus anderen Philosophien oder aus anderen Glaubensrichtungen sprichst, dass du ihnen erklärst, warum Jesus der einzige Weg ist, was dahinter steht. Ich glaube, Schwarzbrot ist, dass wir Basics nehmen und darin tiefer gehen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann glaube ich, dass ich Jesus dir heute persönlich vorstellen möchte durch sein heiliges und lebendiges Wort, das Wort Gottes. Und wir lesen gemeinsam ab Vers 14, der Kontext von dieser Stelle ist, Jesus zieht ein nach Jerusalem, das ist das, was wir heute feiern. Und dann feiert er das Pascha-Mahl, ja, und dort gedenken die Juden daran, dass Gott sie befreit hat aus Ägypten. Und er steht kurz vor der Kreuzigung, also kurz davor, dass er festgenommen wird und gekreuzigt wird. Und wir befinden uns quasi so in der Trostrede Jesu. Jesus sagt die Dinge, die ihm nochmal wirklich wichtig sind. Hier befinden wir uns gerade. Johannes 14, Abvers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, den Weg kennt ihr. Da sagte Thomas zu ihm, Herr, wir wissen den Weg nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Jesus antwortet ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagt dazu ihm, Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Da sagte Jesus zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und trotzdem hast du mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Nein, der Vater, der dauernd in mir ist, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke selbst willen. Lasst uns beten. Danke Gott für dein Wort. Ich bete, dass du uns dein Wort auftust, Herr. Dass wir nicht wie Blinde sind, die irgendwas ertasten, sondern dass wir hören, was du sagst. Dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind. Darum bete ich im Namen von deinem Sohn, Jesus Christus. Amen. 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 Ihr Lieben, Jesus sagt seinen Jüngern, seinen Jungs, passt mal auf und seinen Mädels, passt mal auf, glaubt an Gott und glaubt an mich. Hier leitet er so ein bisschen das ein, was der Kern dieses Kapitels ist. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denkt daran, Jesus geht bald ans Kreuz und er sagt ihnen, erschreckt nicht, habt keine Angst. Ich gehe hin. Er erklärt, was jetzt passiert. Wir lesen, dass die Jünger erstaunt waren, als Jesus wirklich gestorben ist am Kreuz und sie haben es nicht gecheckt, obwohl es Jesus immer wieder gesagt hat. Jesus sagt, habt keine Angst, ich gehe hin. Ich gehe hin, euch eine Wohnung vorzubereiten. Eine Wohnung beim Vater. Und als er diese Worte zu seinen Jüngern gesprochen hat, dann musst du dir vorstellen, die hatten einen Kontext. Die hatten gewisse Vorstellungen, die hatten eine Prägung. Juden wussten sofort, was damit gemeint ist. Die Wohnung beim Vater ist der Himmel, ist das Himmelreich. Und wenn Jesus Christus sagt, ich bereite euch eine Stätte, wo eine Wohnung vor, beim Vater, dann spricht er, dass wir wieder zurückkehren können und Gemeinschaft haben können mit Gott im Himmel. Also er dockt an das an, was Adam und Eva vorher hatten. Adam und Eva waren in der Wohnung Gottes. Sie hatten das Angesicht Gottes gesehen. Sie lebten mit Gott in der Gemeinschaft seiner Liebe. Und dann kam etwas, was wir Sündenfall nennen. Adam und Eva, die ersten Menschen, rebellierten gegen Gottes Willen, stellten sich gegen das, was Gott gesagt hat und sie sind ihre eigenen Wege gegangen. Die Konsequenz war, dass sie aus der Wohnung Gottes ausgeschlossen wurden. Sie wurden rausbefördert. Und der Weg zum Garten Eden, zur Wohnung Gottes, wurde verstellt von Engeln. Und in diesem Moment passiert etwas, was die Bibel als geistlichen Tod bezeichnet. Denn in dem Moment, als Adam und Eva aus der Gegenwart Gottes hinausgingen, aus der Wohnung Gottes rausgingen, da ist in ihnen etwas gestorben. Der physische Tod kam in die Welt, aber da gab es einen geistlichen Tod. Diese Unfähigkeit, im Willen Gottes zu leben und mit Gott zu kommunizieren. Und Jesus sagt, ihr Lieben, das stelle ich wieder her. Diese Engel, die den Weg versperren, ich stelle das wieder her. Ich werde euch eine Wohnung vorbereiten. Es ist nicht so, dass wenn du in dem Moment, wenn du dich für Jesus entscheidest, er sagt, oh nein, ich muss jetzt schnell eine Wohnung bauen. Sondern die Wohnungen sind da, aber er muss sie bereitstellen, weil wir von uns aus nicht fähig sind, in die Wohnung Gottes hineinzutreten. Und in dem Moment, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, hier haben wir ein Kreuz, da haben wir gesehen oder lesen das in der Bibel, dass der Vorhang vor dem Tempel Gottes, da wo die Juden geglaubt haben, dass die Gegenwart Gottes ist, vor dem Allerheiligsten, da ist der Vorhang zerrissen. In dem Moment ist der Weg frei, dass du in die Wohnung rein kannst, dass du zu Gott kannst. Und ihr Lieben, auch wie schön ist es, eine gute Wohnung zu haben. Wir erleben das gerade, wir sind nicht ganz happy mit unserer Wohnung. Wir haben sogar jetzt einen Wasserschaden. Ihr Lieben, im Himmel gibt es keinen Wasserschaden. Da gibt es gute Wohnungen. Und da werden wir für immer sein. Halleluja. Und auch keinen Dachschaden. Amen. Amen. Und jetzt sagt Jesus, naja, und ich gehe dann zum Vater und dann werde ich euch zu mir holen. Und Thomas, ich liebe Thomas. Ey, hätten wir Thomas nicht, dann würden wir so viele Fragen nicht haben, weil ich stelle sie mir selber. Jesus sagt, ihr kennt den Weg dahin. Thomas sagt, nein, wir kennen den Weg dahin nicht. Und dann erklärt Jesus den Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist die Kernaussage, die uns der Schreiber von diesem Buch, die Bibel besteht aus 66 Büchern, wir lesen gerade ein Teil vom Johannesevangelium, der Schreiber von diesem Buch, der hat sich etwas dabei gedacht, wie er die Geschichten angeordnet hat. Und 7-mal im Johannesevangelium benutzt Johannes die Worte, die Jesus natürlich auch wirklich ausgesprochen hat, nämlich die sogenannten Ich-Bin-Worte. Jesus zitierte eigentlich das, was Gott dem Mose gesagt hat im brennenden Dornbusch. Dort spricht Gott und sagt, ich bin der Ich Bin zu Mose. Er stellt sich vor, das ist sein Name. Wenn er sagt, ich bin der Ich Bin, dann heißt es, dass alle anderen Götter nicht sind. 7-mal finden wir diese Worte. Jesus sagt zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Warum 7-mal? 7 ist die Zahl der göttlichen Vollkommenheit in der Bibel. Wenn Jesus sagt, ich bin, dann ist er der göttliche, vollkommene, einzig wahre Gott. Und das will uns Johannes deutlich machen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg. Thomas, du kennst den Weg nicht? Guck mal hier, Jesus, ich bin der Weg. Du willst in den Himmel? Du willst wissen, wie du in den Himmel kommst? Durch Jesus, der Weg. Ihr Lieben, das sind vielleicht Wahrheiten, die du schon mal gehört hast. Vielleicht hast du sie noch nicht gehört und bist das erste Mal da und wunderst dich. Aber der Weg in den Himmel ist nicht deine Kirchenmitgliedschaft. Der Weg in den Himmel ist nicht irgendein Ritual oder Gebet oder Fasten oder eine Reise nach Mekka. Der Weg in den Himmel ist auch nicht, dass wir irgendeine Formel aussprechen und sagen, ja, ich gebe dir jetzt mein Leben und dann lebe ich so weiter, wie ich will und dann komme ich irgendwann mal in den Himmel. Und der Weg in den Himmel ist auch nicht, dass ich krampfhaft versuche, irgendwelche Gebote rauszusuchen und Leute damit zu versklaven, was nicht in der Bibel steht. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und du musst wissen, die ersten Christen, die haben sich nicht Christen genannt, sondern die wurden oft auch als Menschen des Weges bezeichnet. Das heißt, Christentum ist im Kern etwas Dynamisches, nichts Statisches. Wir sind mit Jesus unterwegs und wir haben ein Ziel, nämlich die himmlische Herrlichkeit. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Die Jünger, die waren total verwirrt. Und die Leute auch damals in Israel, was denn jetzt die Wahrheit ist. Also sie kannten das Alte Testament, so die Tora, die Bücher der Propheten. Aber es gab so viele unterschiedliche Auslegungen. So wie es heute unterschiedliche Auslegungen und Religionen gibt. Und du denkst dir, was ist denn Wahrheit? Kann man überhaupt sagen, dass es eine ultimative Wahrheit gibt? Jesus sagt, ja, Du suchst die Wahrheit? Die ist nicht bei den Pharisäern zu finden, bei den Sadduzäern, bei den Essenern oder sonst welche Gruppierungen, sondern du willst die Wahrheit, hier ist sie, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das letzte Wort, das Jesus hier nutzt, notiert euch das. Gebt das Leuten weiter. Das letzte Wort, das Jesus hier nutzt, das Wort Leben, das meint im Grundtext, also im griechischen Text, nicht einfach nur ein Dasein. Ich bin jetzt da und lebe und esse und gehe auf Klo und gehe arbeiten und gehe schlafen oder sonst wie, sondern es meint ein vollkommenes Konzept von Leben. Leben in ganzer Fülle, Leben im ganzen Fluss des Lebens, zu wissen, was der Sinn des Lebens ist und in dieser Fülle zu leben. Und ich hatte vorhin gesagt, vielleicht gehst du mit mir nochmal gedanklich zurück zu Adam und Eva. Da war es so, dass Adam und Eva geistlich gestorben sind. Wir sind geistlich tot, weil wir alle Adams und Evas Kinder sind. Und jetzt kommt Jesus und er macht etwas lebendig. Er macht uns fähig zu etwas, was wir vorher nicht waren. Wir lesen in Matthäus 16, Vers 16, dass Petrus, einer seiner Jünger, ein Apostel, sagt, du bist der Christus, der Messias, der Retter von Israel. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet in Matthäus 16, Vers 17, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, sondern mein Vater aus dem Himmel. Jesus sagt in Johannes 5, dass die Stunde kommen wird, Johannes 5, Vers 25, dass die Stunde kommen wird, da wird der Sohn Gottes zu den Toten sprechen und sie werden lebendig. Das ist die geistliche Neugeburt, dass in uns etwas neu wird. Gott macht uns fähig und er öffnet unsere Augen und wir sehen, wer Christus ist. Deswegen ist es so wichtig zu beten, dass Gott Augen öffnet. Rettung ist nicht unser Job. Unser Job ist zu verkündigen. Der Herr muss aber mit seinem Geist wirken. Wenn du Menschen von Jesus Christus erzählst, dann wisse, du brauchst die Kraft des lebendigen Gottes. Bete, bete, dass der Herr dieses Werk der Wiedergeburt tut. Okay, cool. Naja, Johannes 14, Vers 6, toll. Alle wären zufrieden, nur der Philippus nicht. Philippus sagt, das ist ja schön, was du sagst. Das ist alles nette Theorie. Aber weißt du was? Zeig uns doch den Vater, das genügt uns. Das heißt, der Philippus will das, was Adam und Eva vor dem Sündenfall hatte, dass sie das Angesicht Gottes sehen können. Philippus will das, was nicht mal Mose sehen durfte, nämlich das Angesicht Gottes. Gott zog an Mose vorbei und er durfte nur den Rücken der Herrlichkeit Gottes sehen. Und jetzt sagt Philippus, ach ja, alles nett, aber zeig uns doch den Vater. Wäre ich Jesus, das bin ich zum Glück nicht, dann würde ich sagen, hör mal, du bist aber ganz schön frech, oder? Nicht mal Mose, der Freund Gottes genannt wurde, durfte das Angesicht Gottes sehen. Aber Jesus antwortet ganz anders. Das lesen wir in Vers 10 und 11. So lange Zeit bin ich bei euch und trotzdem hast du mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Nein, der Vater, der dauernd in mir ist, der tut sein Werk. Ihr Lieben, Jesus behauptet da etwas, was kein anderer Religionsstifter so namenhaft oder nennenswert hier tut. Da kommt ein Mensch, der vollbringt Wunder, und er offenbart und verklickert seinen Jüngern, du willst Gott sehen? Dann schau mir in die Augen. Du willst die Herrlichkeit Gottes sehen? Du willst das sehen, was nicht mal Mose sehen durfte? Schau mir in die Augen. Du willst deinen Schöpfer sehen? Schau mir in die Augen. Was muss das für ein krasser Moment sein? Und wisst ihr was? Der Zeitpunkt wird kommen, wo wir unseren Jesus, unseren Schöpfer in die Augen blicken. Wo wir das sehen, was wir geglaubt haben. Wo wir den Herrn aller Herren sehen. Ihr Lieben, Jesus behauptet von sich Gott zu sein. Und wenn du einem Menschen begegnest und der dir sagt, ich bin Gott, dann würdest du ihn wahrscheinlich in die Klapse einweisen oder so. Würdest sagen, nein, da ist was nicht richtig. Aber es gibt nur drei Möglichkeiten. Entweder ist es wahr, was Jesus sagt, und er ist wirklich Gott, oder er ist wirklich wahnsinnig, oder er ist ein Scharlatan, ein Lügner. Ich glaube, dass das wahr ist, was Jesus sagt, und ich möchte erklären, warum. Denn wir lesen, dass Jesus Wunder vollbracht hat, dass ein Toter auferstanden ist. Er hat einen Toten auferweckt und wir lesen davon, dass er selber tot und dann wieder lebendig war. Ein Irrer kann das nicht einfach machen, kann das nicht einfach tun. Es sei denn, die zweite Option, er ist ein Schwindler. Und er trickst die Leute aus. Und das ist das, was viele Menschen glauben, dass die Wunder, die Jesus gemacht hat, irgendwie psychische Manipulation war oder so, ja. Und dass er einfach die Leute so, ja, dass die Leute das glauben sollen, dass er der Messias ist, der Retter von Israel. Und dann ist er aber gar nicht am Kreuz gestorben und auch nicht auferstanden. Und das ist alles Show und Fake. Und die Jünger haben dann logischerweise dabei mitgemacht. Ihr Lieben, ich glaube, dass das einfach logisch keinen Sinn macht, das zu glauben. Wisst ihr warum? Weil die Leute, die den Auferstandenen, den am Kreuz gestorbenen und auferstandenen Jesus sehen, wir lesen sogar davon im 1. Korintherbrief, dass 500 Leute diesen Jesus gesehen haben, dass diese Leute bereit waren zu sterben für die Wahrheit, dass Jesus Christus tot und wieder von den Toten auferstanden ist. Für eine Lüge stirbt doch keiner. Wie doof kann man sein? Wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 2 von Petrus und Johannes, die verkündigen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Sie beten für einen Lahmen, der dann wieder gehen konnte, geheilt wurde. Und sie stehen da vor den Sadduzäern, die nicht an Jesus glauben, die auch nicht an die Auferstehung glauben. Und sie können nicht anders. Sie können nicht anders, sondern sie sagen, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Die Jünger haben etwas erlebt, was jede Vorstellungskraft zersprengt hat, ja? Nämlich, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und heute noch erleben Menschen diese Auferstehungskraft und sind bereit, sogar in den Tod zu gehen, weil sie sagen, das, was ich erlebt habe, das ist wahr. Das ist wahr. Jesus, der einzige Weg. Wir haben uns angeschaut, wer Jesus ist, jetzt so in der Bibel, was er gesagt hat in Johannes 14. Und Jesus sagt deutlich, wer mich hat, der hat das Leben. Wer an mich glaubt, der kommt zum Vater, der kommt in den Himmel. Damit schließt er alle anderen Wege aus. Das ist das, was wir als Christen glauben. Das ist das, als Prediger kann ich jetzt nichts anderes sagen. Ich kann nicht sagen, oh, über alles Wahrheit, auch wenn es mir gefallen würde, es wäre nicht wahr. Aber ihr Lieben, es gibt viele Religionen, die den Namen Jesu nennen. Und viele Philosophien, selbst in der Esoterik, glauben manche Leute an Jesus. Und deswegen möchte ich kurz mit euch über unbiblische Jesus-Vorstellungen sprechen. Warum das wichtig ist, erkläre ich gleich. Zum Beispiel im Islam gibt es die Vorstellung, dass Jesus einer der größten Propheten ist. Was der Islam aber verleugnet, im Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt, ist, dass Jesus nicht nur ein großer Prophet ist, sondern dass er wirklich Gott ist. Im Islam glaubt man, dass Jesus nicht wirklich am Kreuz gestorben ist, sondern dass es nur eine Erscheinung war. Die Bibel sagt, dass er wirklich leiblich gestorben ist. Dieser Jesus, den der Islam beispielsweise verkündigt, der kann nicht retten. Weil nur Gott kann dich retten. Nur Gott kann dir ewiges Leben geben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner Schulzeit mit einem Mädchen gesprochen habe, die Hinduistin war. Sie kommt aus einem asiatischen Background und sie meinte, hey Ronaldo, du glaubst doch auch an Jesus, oder? Ich so, auch? Ja? Glaubst du auch an Jesus? Ja, ich bete ihn sogar an. So, Halleluja, wann hast du dich bekehrt? Wann ist deine Taufe? Sollen wir dich jetzt taufen oder was ist los? Und dann meinte sie, ich weiß nicht. Meinte ich, ja, wann hast du dich denn losgesagt von allen anderen Göttern? Nur losgesagt hier, gar nichts. Ich bete Jesus an und ich bete Krishna an und ich bete Ganesha an und Allah und Buddha. Und dann hat sie alle möglichen Religionsstifter noch aufgezählt und ich war in dem Moment schockiert. Ja. Aber ihr Lieben, nur weil man sagt, ich glaube an Jesus irgendwie, heißt das nicht, dass man wirklich an Jesus Christus, den echten Jesus, glaubt. Sondern es ist ganz wichtig, dass unsere Vorstellung von Jesus gegründet ist in dem, was die Heilige Schrift sagt, was historisch hier aufgeschrieben ist und was die Kirche seit 2000 Jahren verkündet. Jesus sagt, dass es viele geben wird, die Herr, Herr sagen, haben wir nicht in deinem Namen Zeichen und Wunder getan? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Wenn du sagen würdest, ich kenne Ronaldo. Ronaldo ist eine Frau, die in China lebt und gerne Krautwickel isst. Dann würdest du recht behalten, ja, Ronaldo gibt es tatsächlich, aber ich bin keine Frau, guck. Ich lebe nicht in China, ich lebe hier offensichtlich. Und dass ich jetzt keine Krautwickel mag, das sage ich dir jetzt so als Info. Aber nur weil jemand meinen Namen nennt, heißt das nicht, dass er mich kennt und dass er irgendwie eine Beziehung zu mir hat. Es gibt vielleicht auch andere Mächte oder eine andere Person, die daran interessiert ist, andere Menschen zu veräppeln und zu sagen, na ja, du kennst doch Ronaldo und Ronaldo ist so und so. Aber ihr Lieben, ihr könnt den Ronaldo kennen, wenn ihr mit ihm spricht und zu den Quellen zurückkommt. Willst du Jesus kennen? Dann komm zur Bibel. Dann liest doch, wie Jesus ist. Und hau unbiblische Jesus-Vorstellungen weg. Noch zwei christliche Sekten, die ich kurz erwähnen will, kurz anreißen will. Die Zeugen Jehovas sind überzeugt davon, dass sie die richtige Bibelübersetzung haben, nämlich die Neues Weltübersetzung. Sie stehen in Wind und Wetter da und verkündigen das, wovon sie überzeugt sind. Und ich habe Respekt davor. Aber der Jesus, der dort verkündigt wird, ist nicht der Jesus, der retten kann. Weil sie glauben, dass Jesus nicht Gott ist. Und weil sie glauben, dass Jesus der Erzengel Michael ist. Sie verleugnen all das, was das Christentum gegründet aus dem Wort Gottes gelehrt hat. Und sagen, sie wissen es auf einmal besser. So, der Herr bewahre uns davor. Und der Herr möge dir Gnade schenken. Und wenn du ein Herz hast für Zeugen Jehovas, dann bete ich, dass der Herr dir Kraft gibt und dass du dich gründest in das Wort Gottes. Und dass du zu Zeugen Jehovas sprichst und Jesus Leben verkündigst. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, kurz die Mormonen, die glauben auch, dass sie den wahren Jesus haben. Sie leugnen das, was in der Bibel steht. Sie glauben, dass Teile der Bibel wahr sind, aber sie haben noch ein eigenes Buch, das Buch Mormon. Und sie glauben, dass der Jesus, der ihnen durch einen Engel verkündigt wurde, denn ein Engel kam zu dem Gründer Joseph Smith, und dieser Engel hat übrigens gesagt, ja, Jesus ist der Bruder von Satan und wir waren alle Geistkinder. Und der Sündenfall war von Gott gewollt. Und übrigens, Amerika ist das himmlische Neue Jerusalem. Und ihr Lieben, dieser Jesus, ich will mich nicht lustig machen darüber. Ich will nur deutlich machen, dass zentrale Aussagen des Wortes Gottes, die sich erwiesen haben, verleugnet werden. Und trotzdem nennen Leute den Namen Jesu und erleben Zeichen und Wunder. In der Geschichte dieser Mormonen gab es auch Glosolalie, dass Leute in Zungen gesprochen haben. Da gab es auch Heilungen. Da gab es auch Leute, die gesagt haben, wir hören Gottes Stimme. Aber ihr wisst, das ist nicht der Jesus der Schrift. Deswegen lasst uns gegründet sein im Wort Gottes. Schnappt dir das Johannesevangelium oder such dir irgendein Buch im Neuen Testament aus, wenn du an Jesus Christus glaubst. Studier Gottes Wort. Werde fest in dem, was Gott gesagt hat. Die Bibel ist Gottes inspiriertes Wort. Lasst uns fest darin werden. Wir brauchen Wahrheit in einer wahrheitsarmen Welt. Warum mache ich das so deutlich? Weil die Bibel uns auch vor falschen Jesusen oder falschen Evangelien warnt. Galater 1, Vers 6 bis 8. Der Apostel Paulus schreibt einer jungen Gemeinde, passt auf, es gibt Leute, die euch einen falschen Jesus, ein falsches Evangelium verkündigen, die das Evangelium verdrehen und sagen, Jesus ist nur noch gekommen, dass es mir happy-clappy gut geht. Jesus ist der Bruder von sonst was und so weiter und so fort. Und Paulus sagt hier den Galatern, ich muss mich darüber wundern, dass ihr so schnell wieder abfallt von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat und euch einem anderen Evangelium zuwendet, während es doch kein anderes gibt. Nur dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium Christi verkehren möchten. Aber auch wenn wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigten als das, welches wir euch verkündigt haben, Fluch über ihn. Das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte der Bibel. Warum ist Paulus so scharf? Weil er deutlich machen will, ein anderer Jesus kann nicht retten. Wir sind gebunden an dem, was die Bibel sagt. Wir sind gebunden an die Schrift. Wer sagt, ich brauche die Schrift nicht, der kennt Jesus nicht. Und ich glaube an Prophetie und ich glaube, dass Gott auch persönlich in deinem Leben sprechen kann, aber das darf nie die Grundlage sein, nie. Weil da, ich brauche das Fundament, ihr Lieben. Ich brauche das Wort, ich brauche die Wahrheit und nicht irgendwelche Gefühle. Ich möchte abschließen wieder mit Versen aus dem Johannesevangelium. Johannes 3, Vers 16. Viele von euch kennen diesen Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. In Vers 18 macht Jesus nochmal die Sache deutlich. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht an ihn glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ihr Lieben, Gott hat die Welt geliebt. Er hat sie so sehr geliebt, dass er sie nicht verdammen wollte. Sondern das, was Adam und Eva vermasselt haben, das, was wir jeden Tag vermasseln. Jeden Tag denke ich mir, oh Backe, was war ich wieder für ein Doofmann. Und würden wir in diesem Zustand bleiben, es gibt keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Aber Gott kam, er hat den ersten Schritt getan. Er kam, er blieb nicht der ferne Gott wie im Islam, wo du denkst, boah, Gott ist irgendwo weit weg. Oder wie im Buddhismus, es gibt so viele Götter, aber eigentlich spielen die keine Rolle. Ich muss irgendwie selber erleuchtet werden. Jesus ist der einzig wahre Gott, der auf die Erde kam und sich offenbart hat. Und wir haben in der Bibel das Zeugnis, wer Jesus ist. Werde fest im Wort Gottes. Noch einmal, werde fest im Wort Gottes, denn es ist so ein Schatz. Und ich habe ein To-Do für dich, wenn du Christ bist. Ich habe das vorhin schon gesagt. Ich möchte es nochmal sagen, weil ich wirklich ein Fan vom Wort Gottes bin. Schnapp dir ein Buch in der Bibel und studier es. Vers für Vers. Hör dir gerne Ermutigungspredigten an, das ist cool. Aber ich möchte dich ermutigen, dass du, wenn du online meine Predigt hörst, dass du nicht nur Ermutigungspredigten hörst, was auch gut ist. Versteh mich nicht falsch. Aber hör dir mal Auslegungspredigten an, wo jeder Vers in der Bibel ausgelegt wird, damit du Zusammenhänge verstehst, damit du verstehst, wer dieser Jesus ist. Weil er hat uns sein Wort nicht ohne Grund gegeben. Kauf dir eine Studienbibel. Die Elberfelder Studienbibel, kauf dir einen Kommentar dazu, zu irgendeinem Buch der Bibel. Du kannst auch unser Pastoralteam Stefan fragen, du kannst Simona fragen, du kannst mich fragen, Becky, die Ältesten. Wir können dir irgendwas empfehlen, wenn du da tiefer gehen möchtest. Und lass uns jetzt einfach gemeinsam aufstehen. Und ich möchte uns dazu bitten, dass wir Jesus antworten. Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieser Jesus, nur dieser, schenkt Leben. Und lasst uns neu committen, diesen Jesus zu verkündigen. Lasst uns neu binden an das, was Gott geschenkt hat, nämlich sein Wort, damit wir Jesus verkündigen. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die Jesus noch nicht kennen oder irgendwie in anderen Philosophien, anderen Religionen unterwegs sind, dann möchte ich jetzt für dich beten, dass Gott dir Gnade schenkt und dass du diesen Jesus verkündigen kannst. Und wenn du sagst, ja, das brauche ich, ich brauche Power, ich brauche das Wort Gottes und ich möchte Jesus heute neu sagen, ihn möchte ich verkündigen in meinem Umfeld, dann leg doch einfach die Hand auf dein Herz und dann lass uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir, dass du es gut meinst, dass du der einzig wahre Weg bist. Und wir beten, Herr, für die Leute, die dich nicht kennen, die denken, dass du irgendein Prophet bist, irgendein guter Mensch. Jesus, ich bete, dass du uns eine Sehnsucht und einen Hunger nach deinem Wort schenkst. Ich bete, dass wir dich neu lieben lernen und dein Wort lieben lernen. Dein Wort ist Wahrheit. Und ich bete, dass du neu diese Liebe zu deinem Wort und zu dir als Person erwächst in unseren Herzen. Und dass wir mutig sind, auf der Arbeit, in der Familie, dich zu verkündigen.